Dann herzlich willkommen zum zweiten Vortrag im Strang SystemD. Wir begrüßen jetzt als Vortragenden Markus Schade von Hetzner. Freuen uns auf den Vortrag zum Thema SystemD, mehr als nur ein SysInit-Daemon. Viel Spaß.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich wieder ganz sehr, wie fast jedes Jahr hier zu sein. Mache also relativ regelmäßig Vorträge. Wer nicht weiß, was wir so tun, gehört zu einer kleinen Hosting-Firma, die hier in Deutschland arbeitet. Um den einen oder anderen Server in unseren Rechenzentren stehen. Wie gesagt, heute jetzt im Vortrag soll es eben um SystemD gehen. Wir als Rechenzentrumsanbieter, der halt vielleicht Standardinstallationen anbietet, haben jetzt nicht so die Wahl, beschäftige ich mich jetzt mit SystemD oder nicht. Wenn es eine Distribution einführt, müssen wir uns damit beschäftigen, sodass wir halt unseren Kunden halt auch entsprechende Images anbieten können. Und in dem Zuge halt möchte ich jetzt innerhalb des Vortrags quasi mal für Sie, für den, der jetzt vielleicht von Debian Wheezy auf Jesse vielleicht zum Beispiel wechselt und dann doch mal auf SystemD umsteigt, so ein, zwei Dinge mal zeigen, erklären, was sich vielleicht geändert hat. Der Herr Pöttering hat 2011 in irgendeiner Präsentation mal etwa eine längliche Definition gemacht, was SystemD eigentlich ist. Vielleicht, ja. Der letzte Satz, als was man mitnehmen kann, man kann es halt als Drop-In direkt für normales Sys5-Init benutzen und macht halt jede Menge andere Sachen noch, benutzt C-Groups, benutzt Parallelisierung, kann Socket Activation, vieles, was wir jetzt im vorhergehenden Vortrag vielleicht auch schon gehört haben. Inzwischen aber wäre es vielleicht besser zu sagen, SystemD ist einfach nur eine Sammlung von Tools für ein Linux-System. Und kann, wie gesagt, eigentlich inzwischen viel zu viel Dinge für einen Vortrag. Deswegen haben wir ja vier. Könnte auch einen 4-Stunden-Workshop machen und hätte wahrscheinlich immer noch nicht alles erzählt. Deswegen kann ich leider auch heute nur einiges anreißen. Ich bin aber natürlich noch unten am Stand, falls da noch Fragen offen sind, die wir in der Diskussion am Schluss vielleicht nicht klären können. Ja. Wie stelle ich fest, ob ich überhaupt schon SystemD habe? Vielleicht ist das irgendwie einfach mir untergeschoben worden. Ja, gibt es ein Kommando systemctl. Das zeigt mir halt eine Liste an laufenden Units, die laufen. Es gibt ein Status-Kommando noch dazu. Das macht das Ganze schön baumförmig. Und wenn ich vielleicht irgendwelche Skripte habe, dann eignet sich so das letzte, systemd notify. So quasi, wenn man es erstmal nur installiert hat, aber noch nicht aktiviert hat oder vielleicht das eine oder andere testen will, allen Abhängigkeiten, dann wenn ich SystemD läuft, dann macht das und wenn nicht, dann macht das andere. So kann man es eigentlich relativ fix rauskriegen. Das Hauptkonzept, um was sich SystemD eigentlich dreht, sind die sogenannten Units. Und die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Targets ist das, was früher vielleicht ungefähr mal Run-Level waren. Die gruppieren Dienste, aber es gibt auch, sag ich mal, das ist ein eher generisches Konzept mit einem Zielzustand. Und man legt halt fest, was ein bestimmtes Target möchte, indem man halt innerhalb des Verzeichnisses halt die entsprechenden Units ablegt, die halt in diesem Zielzustand zum Beispiel gestartet werden sollen. Services sind quasi klassische Dienste, gibt es aber auch in mehreren Geschmacksrichtungen. Klassischer Daemon würde jetzt vom Typ Simple oder Forking sein, wenn er halt quasi forkt. Es gibt auch sogenannte One-Shot-Services. Das sind also die, die nur einmal gestartet werden und dann sich gleich wieder beenden. Könnte man zum Beispiel für Lock-Rotate zum Beispiel benutzen. Lock-Rotate gibt es in SystemD-Form als One-Shot-Service. Sockets, das ist halt für Dienste, die halt nur bei Bedarf gestartet werden, wenn halt irgendwo per Netzwerk oder halt irgendein lokales Dateisystem drauf zugegriffen wird. Dann gibt es noch ein paar andere, Mounts, Timer, Slices, über die ich nicht allzu weit sagen, was ich dazu sagen möchte. Es gibt so diese etwa ungefähres Mapping, wobei das nicht ganz so hundertprozentig stimmt, dass Run Level 5 etwa dem Graphical Target entspricht und Run Level 2, 3 und 4 auf das Multi-User-Target sozusagen gemappt ist. Für Shutdown und fürs Reboot haben wir also Run-Level 0 und 6. Man muss das allerdings nicht immer mit diesen Targets machen. Man kann ganz normal nach wie vor Halt eingeben, Reboot, Shutdown. Man kann natürlich aber auch das Ganze mit dem SystemD-Reboot-Power-Off-Kommando machen. Oder Extremfalle halt ja, mit diesem Isolate. Ja, also das ist ein ganz, ganz schicker Begriff an der Stelle. Um halt zwischen verschiedenen Run-Levels oder zwischen verschiedenen Targets in dem Falle zu wechseln. Jetzt überlegt man sich, was startet eigentlich so ein Init-System als erstes? Ja, also in der EDC-Init-Tab hat man früher irgendwie Init-Default gehabt. Bei Systemd nennt sich das Ganze Default-Target und das ist eigentlich letzten Endes nur ein Symlink auf ein schon vorher existierendes Target und man kann das Ganze halt mit Get-Default und Set-Default via des System-CTLs abfragen und umdefinieren. Also wenn man halt nicht möchte, dass halt in X gestartet wird, dann sagt man einfach, Default ist nur ein Multi-User-Target und dann bootet das System nur damit hin. Allerdings muss man sagen, gut, wenn ich keinen X-Server installiert habe, dann kann ich auch bis Graphical-Target starten, dann startet auch kein X. Ja, was ändert sich halt so früher, je nachdem EDC-Init-D oder Service hat man benutzt, um Dienste halt vielleicht neu zu starten, zu stoppen. Das geht halt jetzt via System-CTL. Das .service hinten dran, hinter dem HTTP hier, ist optional, sofern halt das hier eindeutig ist. Also wenn jetzt nicht noch irgendein Socket oder ein Timer oder irgend sowas als Unit-Typ existiert, dann kann ich das theoretisch weglassen. Dienste an und zu aktivieren, dass sie überhaupt gestartet werden, geht mit Enable und Disable. Also ich bin nicht so ganz ein Freund von dem System-CTL-Kommando, weil System-CTL zum Beispiel matcht vorher und ich kann nicht einfach schön schnell Tab drücken oder sowas. Während halt bei Service ist die Autocompletion besser. Also kann man sich... Ja, man ist ja ein bisschen faul an der Stelle, oder? Ja. Man könnte es natürlich stattdessen auch irgendwie SSSCTL oder SSSCL oder irgend sowas halt sich ausdenken, damit man nicht immer System-Tab. Das ist mir ein bisschen zu aufwendig. Ja, Timer-Units als vielleicht so ein bisschen Spezialgeschichte kann man damit zeitbasiert irgendwelche Service-Units starten. Das heißt, also man definiert eine Unit als .service. Das kann jetzt zum Beispiel halt eben logRotate, das ist ein klassisches Beispiel dafür. Dort wird halt das logRotate ausgeführt und dazu gibt es einen passenden Timer, der quasi zeitbasiert sich aktiviert. Aber das Ganze ist anders als cron etwas flexibler von den Definitionen her und das ist halt auch eigentlich das Problem halt, dass was auch viele sehen, halt Systemd entwickelt sich viel schneller, hat viel schickere Features, dass die anderen gar nicht so schnell nachziehen können und wenn man dann einmal das benutzt hat, ist man so ein bisschen vielleicht angefixt. Ja, und dann hat man plötzlich den ganzen Arm gleich noch mit weggenommen. Hier also das Beispiel, direkt also quasi fast aus dem Log-Rotate rausgenommen. Da ist halt festgelegt, okay, das erste Mal wird der Timer aktiviert 15 Minuten, nachdem das System gebootet ist und dann anschließend jeden Tag. Also es gibt jede Menge andere noch Definitionsmöglichkeiten, aber das sind so ein paar schicke Sachen. Man kann zum Beispiel halt auch, das ist auch ein netter Timer, Wake System True, Laptop suspenden und das halt quasi als Wecker benutzen, dass der dann früh irgendwie um 6 dann halt in MP3 oder sowas abspielt als Geschichte. Wenn es denn halt das System funktioniert damit. Ja klar, es ist Kindergarten, aber es gibt halt so ein paar Dinge, wo man sagt, okay, die will ich halt auch gemacht haben, wenn mein System suspended halt ist oder war an der Stelle. Die Konfiguration des Ganzen gibt es zwei Teile. Entweder halt unter User libsystemd, wenn der User Merge schon vollzogen ist, oder bei Debian ist es noch libsystemd. Und das sind halt so die Konfigurationen, die halt der Maintainer oder halt die direkte Entwickler halt festgelegt haben, die nicht überschreiben. Ja, dafür gibt es extra EDC Systemd, womit man eigentlich alles, was dort geschippt worden ist, selber nochmal modifizieren kann. Das ist sozusagen die lokale Konfiguration des Administrators, muss also nicht in irgendwelchen Init-Skripten rumfummeln, die dann beim nächsten Paket-Upgrade halt irgendwie wieder Konflikte verursachen und dann muss man wieder händisch irgendwelche Diffs reinpassen. Hier quasi laufen die Upgrades sauber durch. Das wird nicht angefasst und hat Vorrang zu dem, was geschippt wird. Man kann da auch darüber einzelne Teile der geschippten Units überschreiben und eigene Units zum Beispiel halt anlegen. Beispiel dafür, ja, was mich nervt halt, System bootet, Konsole wird gelöscht. Ich möchte ja mal sehen, was gerade noch vielleicht an Bootmeldungen durchgekommen ist. Gibt es quasi einen sogenannten Getty-Service, der auf TTY1 gestartet wird, ja, automatisch. Das ist in den meisten Fällen jetzt ein Symlink schon. Den lösche ich und kopiere mir quasi die Vorlage aus dem paketierten Teil und ersetze jetzt quasi, dass das Terminal gelöscht wird auf No und habe dann wieder sozusagen, also ich habe jetzt quasi komplette Unit ersetzt. Also ich könnte also nicht nur ein was ersetzen, sondern halt komplett die komplette Unit umschreiben, dass die halt mit anderen Startparametern startet. Zum Beispiel halt habe ich jetzt erst gefunden, dass zum Beispiel Debian halt der HWGET, das ist ein Entropie-Daemon, die Unit kaputt ist. Und zwar halt, wenn man die beendet, wird der falsche Exit-Code abgefragt oder erwartet. Also habe ich an der Stelle halt quasi die Original-Unit inkludiert in meiner lokalen Konfiguration und habe quasi hier diese Zeile hinzugefügt, dass der Exit-Code 134 auch als OK-Exit akzeptiert wird. Ja, der Rest der Unit ist vollkommen unverändert an der Stelle. Was auch noch geht, man kann halt ein sogenanntes Drop-In machen als Teil überschreiben. Gleiches Beispiel wie gerade eben, dass ich halt nicht möchte, dass halt die Ausgabe beim Booten auf TTY1 gelöscht wird. Leg halt zu einem Dienst ein .d-Verzeichnis an und dort in einem Conf-File schreibe ich einfach dann halt hin, okay, diesen Teil möchte ich jetzt anders halt haben. Ja, und so kann man relativ schön flexibel halt, wenn halt der Default einem nicht passt, relevante Teile so passend machen, wie man es einem hätte. Was geht noch zum Beispiel? Wir haben zum Beispiel halt Standard-Images halt für alle Plattformen, das heißt also sowohl virtualisierte als auch nicht virtualisierte. Das heißt, wir könnten jetzt irgendeinen Dienst sagen, okay, zum Beispiel Smart oder sowas, startet auf echten Maschinen, aber wenn du feststellst, dass das System virtualisiert ist, macht es keinen Sinn. Genauso vielleicht wie irgendwelche Kernel-Module zu laden, die Hardware-Sensoren laden würden. Ah, da kann man halt Condition Virtualization gleich No setzen und dann prüft SystemD selber, laufe ich in einem Container oder in einer virtuellen Maschine und startet dann die entsprechende Unit an. Oder wenn ich halt selber irgendwas schreibe, selber eine Unit habe, zum Beispiel ich benutze DHCP mit LDAP vielleicht als Beispiel, dann will ich vielleicht festlegen, okay, Netzwerk sollte vorhanden sein und ich brauche aber vorher, muss mein LDAP auch gestartet sein, sonst kann ich nicht mit meinem DHCP drauf zugreifen. Das wird im Standardfall sicherlich nicht definiert sein, weil das ist jetzt nicht so der typische Use Case. Und an der Stelle kann ich einfach sagen, okay, der Dienst, der muss auch mit mir zusammen gestartet werden. Also ich müsste halt auch noch zusätzlich auch noch after hier slapd-Service hinschreiben. Wenn ich nicht möchte, zum Beispiel, weil ich jetzt auf systemd, networkd gewechselt habe, dass halt irgendjemand mit edc-init-networking halt mir meine Netzwerkkonfiguration kaputt macht, dann kann man einen Dienst komplett auch maskieren, sodass er auch nicht händisch gestartet werden kann. Das passiert an dem Ganzen halt entweder, indem man das über das systemd-ctl-Kommando selber macht oder indem man entsprechend einen Symlink für die Unit auf dev0 anlegt. Und das interpretiert systemd dann entsprechend so. Also das Kommando macht auch nichts anderes. Also das, wenn ich das Kommando benutze, passiert im Prinzip genau das Gleiche eigentlich an der Stelle. Und vielleicht kennt einer den typischen Fall, ich habe einen Dienst, ne, der läuft eine Woche und plötzlich ist der viermal so groß und frisst meinen ganzen RAM. Oder er crasht regelmäßig mit einem Segfault. Ja, haben wir alle bestimmt schon erlebt. Da hat man einen Cronjob, der das Ding jeden Tag oder jede Woche einmal neu startet. Und dann hat man vielleicht noch einen Monad installiert, der halt schaut, ob das Ding überhaupt noch läuft. In der Hoffnung, dass halt alles dreies dann trotzdem immer noch läuft. Kann ich jetzt hier über systemd ein schönes Memory Limit festlegen, sagen, okay, Prozess halt, dem teile ich nur so viel zu. Wird dann gekillt automatisch über die C-Groups halt. Ist vielleicht nicht für jeden Dienst geeignet, halt einfach gekillt zu werden. Aber Restart und Failure ist natürlich eine ganz, ganz nette Geschichte halt. Also wenn irgendwas nicht läuft, dass es halt, wenn es crasht, auch automatisch wieder gestartet wird. So, und wenn man eines der ganz wichtigsten Dinge, die man wahrscheinlich als allererstes mal reinfällt, wenn man irgend so eine Unit modifiziert hat, dann muss man System D das erst sagen, dass man irgendwas geändert hat. Das heißt also, die lokalen Konfigurationsdateien, die liegen erstmal da, werden beim System-D-Start reingelesen, aber nicht on the fly quasi, wenn man jetzt was editiert hat. Das heißt also, mit dem Daemon Reload sagt man die SMD, scan jetzt mal die ganzen Konfigurationsverzeichnisse, also EDC und Lib oder UserLib, je nachdem, durch nach geänderten Files. Und dann übernimmt er die Config erst. Ein weiterer Teil von System-D ist der Journal-D, was quasi das integrierte Logging halt ist. Letzten Endes auch darin entstanden, dass Herr Pöttering gesagt hat, okay, ich kriege am Anfang halt so viele Logmeldungen, bevor ein Syslog ist, und ich muss die ja irgendwie zwischenpuffern und vielleicht am besten schon in der Init-RD. Und wer jetzt eine Fedora hat oder sowas aktuell, da ist halt der System-D schon in der Init-RD drin. Er kann also relativ früh im Bootprozess quasi den Kernel-Ring-Buffer zum Beispiel entgegennehmen und leeren und da entsprechend halt schon die Informationen so lange zwischenhalten, bis es dann vielleicht ein richtiges Syslog gestartet ist. Man kann Journal-D alleine auch benutzen, muss man aber nicht. Aber man kann es also im Zusammenhalt mit einem ganz normalen Syslog betreiben. Das ist eigentlich auch die Default-Konfiguration, dass die halt, dass das Journal nicht persistent ist. Also sprich, dass es halt nur, solange das System gebootet ist, existiert und dann beim nächsten Neustart also wieder leer ist, weil man zum Beispiel bei einem Jesse oder sowas halt einen ganz normalen R-Syslog zum Beispiel dahinter laufen halt hat. Das ist immer der Kritikpunkt, das Ding speichert seine Sachen im Binärformat. Ja, warum tut es das? Weil es die ganzen Logs indexiert. Also es ist so ein bisschen Datenbanksystem. Das heißt also, ich kriege halt Logs zu einem bestimmten Dienst aus einem Journal-D viel schneller halt raus, als wenn ich halt einen Grab über halt irgendwie Warlog, Daemonlog mache. Kann man jetzt sagen, oh, Feature-Rittes. Ja, ist klar. Deswegen, man muss nicht gezwungen, aber es bietet halt einige nette Sachen. Und wer halt seinen Server halt absichern möchte, zum Beispiel, eines der ersten Dinge, die ein Einbrecher machen wird, halt, ist eventuell die Spuren seines Einbruchs in Logs zu tilgen. Das kann System-D zumindest nachweisen, dass irgendwie Teile der Logs modifiziert worden sind mit dem sogenannten Forward Secure Sealing. Da wird halt in regelmäßigen Abschnitten kryptografisch die bestehenden Logs versiegelt sozusagen. Das heißt also, wenn halt später jemand die modifiziert, hat man zwar die Logs nicht mehr, aber man kann immerhin eine Modifikation nachweisen. Ja? Ich meine, ersetzt immer noch nicht Off-Site-Logging, also Logging auf eine andere Maschine. Kann aber Journal-D inzwischen auch. So, was könnte man also zum Beispiel typischerweise machen? Forward-to-Syslog gleich Yes setzen zum Beispiel, wenn man halt wieder normalen Syslog betreiben möchte. Ich habe zum Beispiel auch gerne halt vielleicht auf einer Konsole halt nochmal die Ausgaben laufen. Kann man das auch entsprechend aktivieren, Forward to Konsole. Und dann kann man sagen, okay, auf welche Konsole? In dem Fall TDY12 und maximal halt Meldungen von der Dringlichkeit-Info. Nein. Also das ist ganz normal, man muss da nichts weiter umstellen. Also das wird einfach so zur Verfügung gestellt, wie es schon immer war. Ja, dann ist es so, wie es vorher war, dann hat man keine Logs. Ja, ist es aber jetzt auch nicht anders. Also wenn der Bootprozess halt, also alles, was bevor der normale Syslog gestartet ist, halt kommt, kriegt man doch auch nicht mit. Also es ist jetzt, ne, also nicht besser oder schlechter an der Stelle. Und der Journal, der wird ja selber auch wiederum von System-D überwacht, dass er läuft. Ja. Ne? Wie gesagt, eines der netten Dinge, die möglich sind, halt, dass man halt zum Beispiel halt die Logs sich von einem bestimmten Dienst halt gezielt raussuchen kann, ohne halt irgendwelche Grab-Orgien halt zu betreiben. je nachdem, wie geschäftig der Server ist, halt eventuell lange dauern. Also es geht halt wesentlich schneller, halt, wenn man halt große Logs halt hat, als wenn man das aus einem Textfile macht. Ja, vor uns kam gerade in dem vorigen Vortrag, ja, es gibt jetzt das Hostname CTL, nur darüber kann man jetzt den Hostnamen setzen. Das ist so nicht richtig. Ja? Also es macht auch nichts anderes, halt in EDC Hostname reinzuschreiben. Und ich kann natürlich weiterhin mit meinem Editor EDC Hostname editieren. Das ist gar kein Ding. Ja? Genauso, nur dass es halt etwas mehr Informationen bietet. Ja? Ich kann das ja mal ganz kurz zeigen. Sieht also etwas so aus. Ja? Wie gesagt, was halt interessant ist, ist jetzt hier die Machine-ID. Für uns ganz wichtig, wenn man halt ein System-Image auf eine neue Maschine draufbügelt, muss man natürlich die Datei löschen und die wird dann beim nächsten Boot wieder neu erzeugt, sodass man halt quasi unterscheidbare Images halt hat an der Stelle. Und außerdem gibt es zu jedem Boot eine Boot-ID und dementsprechend ist auch das Journal indiziert. Genau. Systemd detect wird, ja. Dachte hier, echte Maschine nicht. Na toll. Warum bin ich hier rausgeflogen? Ja, ich hasse die Auto-Completion. Und hier sagt er halt, KVM an der Stelle eignet sich. Also kann man auch komplett ohne SystemD benutzen. Ist super halt, weil je nachdem, dann guckt mal in Proc-CPU-Info oder irgendwo nach, um rauszufinden, bin ich jetzt eine virtuelle Maschine oder nicht. Macht mir das Ganze recht schick. Ja, Time-Date-Control auch macht nichts anderes, als das Zeiten halt zu mir zu sagen. Wer schon immer halt wusste, wann ist denn die nächste Zeitumstellung und was genau passiert dann da, also das wird dann halt hier schön angezeigt, dass halt nächstes Wochenende die Uhr eine Stunde vorwärts springt. Ja. Vorwärts oder rückwärts, das ist immer ja die Frage. Genau. Und man hat halt auch gleich die komplette Ausgabe, was ist denn die lokale Zeit, läuft die Uhr in lokaler Zeit, ist die mit NTP synchronisiert und so weiter und so fort. Wie gesagt, arbeitet letzten Endes auch nur auf den normalen Dateien, ist aber halt relativ umfangreicher an der Stelle. Wenn man halt einen Parallelen mit Windows betreibt, zum Beispiel auf einem Desktop, dann kann man einfach halt die festlegen, dass die lokale Uhr halt in RCC ist, dass die in lokaler Zeit ist und oder nicht. Und dann passt das dann. Nettes Feature, was irgendwas seit SystemD 2.13 hinzugekommen ist, ist der SystemD TimeSyncD. Es gibt keinen sinnvollen gepackagten NTP-Only-Client. Ja? Also wenn man NTP installiert, ist der immer automatisch ein Server. Man kann den irgendwie so ein bisschen mal absichern, aber der Dienst ist prinzipiell immer laufend und ist von außen erreichbar. Und es gab halt vor bekannte Angriff, Amplification-Attacke über dieses Monolith-Kommando vom NTP, 500-fache Verstärkung, dass halt irgendwelche dann die Server eine riesen Liste an bekannten NTP-Servern zurückgegeben haben. Und es ist halt jetzt nicht schön, halt unnötigerweise einen Dienst nach draußen zu betreiben. Nur wenn man eigentlich mal eine aktuelle Zeit haben möchte. Man kann jetzt natürlich als Alternative NTP-Date betreiben und den per Cronjob starten, aber NTP-Date hat man dann eventuell Sprünge in der Zeit. Ja, weil halt dann immer dann, okay, je nachdem, wie gut die lokale Uhr halt ist. Ne? Wenn die Batterie gerade leer ist, dann geht die oft auch mal vielleicht nicht so ganz richtig. Das heißt also, TimeSyncD, relativ schmales Gerät, ist ein Client-Only. Kann man halt schön quasi das, was ich mir schon immer gewünscht habe, halt ich habe einen NTP-Daemon, der aber eben nur ein Client ist. Ich muss nicht immer der ganzen Welt meine Uhrzeit zur Verfügung stellen. So, und den kann man einfach im Time-Date-Control aktivieren. Sieht dann halt so aus. Config unterscheidet sich halt auch leider auch zwischen Versionen und Versionen. Ja, das ist einer der logischerweise schönen Kritikpunkte. Was denn? Habe ich hier? Ach ja, stimmt ja. Sorry, danke. So, das sind Debian. Da ist es nämlich noch Servers, wo man die NTP-Server eingeben möchte. Ich habe hier nebenan noch einen Arch. Das hat natürlich einen aktuellen SystemD und nicht sowas wie bei Debian. Da heißt es natürlich NTP und man kann halt ein Fallback NTP eingeben, falls zum Beispiel halt die konfigurierten Server nicht erreicht werden können, für alle Fälle. Ja, Systemd, Networkd, auch eines der wahnsinnigen Features seit 2010 vorhanden. Wurde ursprünglich halt mal für diese ganzen Container-Geschichten, ja, also vor Docker irgendwie so ein bisschen angedacht, sodass man relativ schnell halt da in einem Container ein Netzwerk zusammenkriegt. Also der Kai Sievers hat das ziemlich optimiert, dass man halt zum Beispiel DHCP innerhalb von einer Millisekunde halt da mal zuweisen kann. Ja. Klassisches DHCP war da wirklich ein paar mehr hunderte Millisekunden. Ist natürlich in dem Hintergrund, dass man vielleicht einen Socket-aktivierten Container hat. Das heißt, ich habe jetzt meinen Webserver quasi als Container paketiert und möchte halt den, ich meine, es war ein bisschen krank, halt nur dann starten, wenn halt eine Verbindung auf Port 80 eingeht, zum Beispiel. Da will ich natürlich, dass das Ganze her entsprechend sportlich schnell geht. Konfiguration teilt sich auf drei verschiedene, Unit-Varianten auf. Wie sieht das Ganze aus? Trivialste Variante sieht so aus, ich match halt auf, hier an der Stelle halt auf alles, jede Netzwerk, dass ich halt MEM ist, also embedded halt, quasi die Onboard-Karte, und möchte, dass halt nur das Netzwerk via DHCP, und zwar nur für IPv4 konfiguriert wird und kein V6. Ich kann das natürlich noch ein bisschen weiter treiben, zum Beispiel, ich habe eine Bridge, dann habe ich ein sogenanntes, also NetDev werden virtuelle Geräte angelegt, wie eben eine Bridge, der verpasse ich einen Namen und sage, okay, BA0 ist eine Bridge, könnte jetzt auch ein Tunnel sein oder ein Dummy-Interface, also oder ein VLAN, solche Sachen sind halt NetDev. Und dann brauche ich natürlich noch, will ich noch mein ETH0 der Bridge hinzufügen, match halt auf die MAC-Adresse zum Beispiel hier an der Stelle davon, und sage, hier soll auf BA0 sein. Und dann kann ich zum Beispiel halt mein BA0 ganz normal statisch konfigurieren. Ja? Also hier an der Stelle jetzt mal mit einer privaten IP-Adresse. Relativ straightforward, simple, also können wir auch locker für ein Serversystem benutzen, wenn man jetzt keine irgendwie groß ausgefeilte Netzwerkkonfiguration hat. Ist relativ einfach. Zeigen. Achso, ja, Link ist auch eine Geschichte. Da kann ich zum Beispiel sagen, dass das Interface für das Interface Weg und LAN zum Beispiel angewickelt werden soll, damit ich halt die Maschine quasi on demand auch mal hochfahren kann. Also hier jetzt auch zum Beispiel halt, man kann auch noch zusätzliche Routen festlegen, die noch konfiguriert werden sollen. Ich habe das hier dann noch ein bisschen weitergetrieben mit Bridges. Ja, also dasselbe. Und das Ganze ist also quasi komplett alles eingerichtet. Kann also eigentlich jetzt ready zum Beispiel für auch Virtualisierung drauf zu betreiben oder eben Container an der Stelle. Und das ist gleich das nächste Thema, Systemd Endspawn. Von Herrn Pöttering als Change Root auf on Steroids, also auf Droge oder wie auch immer, genannt. Das ist so eine Art halt, ja, wir haben es vorhin in dem Vortrag schon, Docker Lite oder wie auch immer man es nehmen möchte, erlaubt einem zum einen halt Container zu schnell auf die Reihe zu kriegen. Hier in dem Falle halt mit der Bootstrap, man erstellt sich das Verzeichnis kann dann halt innerhalb des Containers, also mit D einfach nur quasi reinwechseln, dabei wird automatisch so ein paar virtuellen Dateisysteme wie Proc oder sowas gemountet oder mit dem -B quasi bootet man diesen Container. Wie sieht das aus? Und dann ist mein Container quasi gebootet. Den Container zu terminieren ist ein bisschen, also kann man entweder halt hier mit Ctrl, Alt, eckige Klammer zu, dreimal hintereinander drücken machen. Ja, es ist, es soll ja verhindern, dass man versehentlich das Ganze macht. Ah, sorry, jetzt habe ich hier das falsche Theme drin. Ja, sieht man wieder nichts. So, halt. Also ich starte nochmal den Container. Und dann gibt es halt als Alternative das sogenannte Machine Control Kommando, das halt zur Verwaltung von diesen virtuellen Containern da ist. Und ja, hat halt ganz einfache Möglichkeiten. Power Off, Reboot kann ich quasi das Ganze dann entsprechend stoppen. Wie ist das Ding? Jesse Tree. So, und dann fährt mir das Ding ganz normal regulär runter. So, normalerweise werden alle Container, also werden Container, die unter var lib Container abgelegt sind, quasi automatisch so mit so halb registriert. Ich kann das halt dann einfach mit diesem enable quasi mir den Container als systemd-unit generieren, ohne dass ich eine Zeile Unit-Code schreiben muss, und dann kann ich den auch so starten. Das sieht dann, habe ich das jetzt schon? So, dann erstellt er mir einen entsprechenden Symlink an der Stelle und jetzt hat er mir quasi jetzt im Hintergrund den Container gestartet. Und habe ich den jetzt pingbar? Also der läuft jetzt hier an der Stelle. Halt, heißt der jetzt. Ja doch, ist da. Okay. Was sind Dinge, die mir auf die Füße gefallen sind und die vielleicht nicht so offensichtlich sind? Ja, wenn man halt Server installiert, klont man vielleicht irgendwo ein Standard-Image und möchte da vielleicht einige Modifikationen vornehmen. Zum Beispiel das Root-Passwort vom MySQL ändern. Geht nicht.
Blöd.
Okay. Wir haben ja dieses komische Endspawn. Nee. Geht auch nicht. So, die einzige sinnvolle Möglichkeit, die ich gefunden habe, ohne das komplette installierte System zu booten, ist quasi als Boot-Option dem Kernel mitzugeben, also dem SystemD mitzugeben, dass er genau nur diesen einen Dienst starten soll. Wie sieht das Ganze aus? Also dann startet er eigentlich, also das ist quasi statt des Default-Targets, startet er quasi das als sein Ziel-Target, wohin er booten soll, und startet quasi nur, in dem Falle halt MariaDB und dessen Abhängigkeiten. Ist ein bisschen eklig. Ja. Also muss ich zugeben, das ist eine der wirklich Dinge, wo man sagen muss, oh, muss das sein? So, habe ich das jetzt hier? Ja, noch. So. So. Und da kriege ich dann quasi so eine Art Rescue Shell. Der hat also, wenn man hier oben schaut, quasi nur so ein bisschen sein Journal gestartet. Oder aber ansonsten, also keine, was ich vielleicht in einem normalen System nicht drin habe, eine SSH oder sowas, sondern hat jetzt nur bis dorthin gebootet an der Stelle. Das Ganze mal. Falls man irgendwann mal in der selben Lage ist und sagt, okay, ich müsste jetzt halt zum Beispiel irgendwas reparieren oder sowas, dann gibt es halt direkt auch eine Zielunit, das ist das Rescue-Target, was halt auch quasi nur so ein Grund nur halt, ja, ich sehe schon, hier müsste, an der Stelle müsste jetzt Emergency-Target stehen. Entschuldigung. Das Emergency Target ist quasi nur ein minimales System D. Da läuft nur das System D und sonst erstmal nichts. Da werden keine weiteren Units gestartet. Also da könnte man eventuell auch noch Reparaturen vornehmen. Und ich hoffe ja mal, dass es irgendwann mal der Grub auch so weit hinkriegt, dass man das als gleich auswählbare Boot-Optionen, also früher hatte man eine Recovery-Zeile, wo automatisch in Single-User-Modus gebootet wurde. Das ist quasi an der Stelle sowas Ähnliches, kann dafür benutzt werden. So, ja, Demo habe ich schon einiges gezeigt. Gut. Dann, ja, ich bin heute irgendwie zu schnell. Gibt's Fragen?
Wie schon vorhin würde ich Sie bitten, für die Fragen das Mikrofon zu verwenden.
Also das System ist ja jetzt relativ komplex. Gibt es dann eine relativ gute Dokumentation dazu, zu diesen ganzen Optionen
also
und Flags?
Gerade jetzt das Letzte, das habe ich mir irgendwo, gibt es eine Debugging halt rausgezogen. Also die Frage hin, also ich meine, in dem IRC-Channel von SystemD, wie starte ich halt nur das System so weit, dass eine eigene Unit gedingst ist? Ja, was willst du denn eigentlich hier? Also das ist doch gar kein Use Case oder sowas. Also das ist, ne? Da sagt man sich, der schlechte Ruf, der manchmal an System D anhängt, ist durchaus bei manchen Leuten begründet halt. Weil, ne? Dokumentation ist an der Stelle quasi bei freedesktop.org und die ist eigentlich auch relativ umfangreich. Der Herr Pöttering hat eine ziemlich umfangreiche Blogserie auch dazu angelegt, wo er eigentlich fast alle Features auch mal erklärt und nochmal genauer erläutert halt und Beispiele halt bringt. Also ich sag mal so, Upstart oder sowas, oder das ist VInit, ist also quasi undokumentiert im Vergleich dazu. Klar, ist natürlich halt immer eine größere Umstellung, aber ich finde die Doku vergleichsweise gut. Gerade neue Sachen sind halt vielleicht noch nicht dokumentiert, aber alles, was halt schon länger da ist, ist wirklich, muss sagen, fast exzellent dokumentiert. Also das, wo Programmierer ja eigentlich ungern Doku schreiben.
Zum Thema TimesyncD, weil du vorhin meintest, dass der NTP-Daemon standardmäßig auch als Server agiert, verwendet man einfach OpenNTPD und dann hat man das Problem nicht. Der macht halt quasi NTP-Daemon ohne.
Wer entwickelt das Ding denn weiter?
Ja.
Ja, ne? Super.
Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwelche Lücken da mit bekannt sind bei dem OpenNTPD.
Ja, also es bringt halt uns nichts, halt irgendwelche Software zu verwenden, halt, wo es einen einzelnen Maintainer gibt und das ist auch bei NTP, bei dem klassischen NTP nicht unbedingt der Spitzenfall halt. Wenn der halt vom Auto überfahren wird oder so oder keinen Bock mehr halt hat, dann ist es halt schöner halt, wenn man halt wirklich halt keinen offenen Dienst hat. Also was nicht da ist, kann man nicht angreifen. Ja?
So, wo finden wir die Werte?
Oh ja. Da oben geht's weiter.
Ja, mal gucken, ob ich da hinkomme.
Zum Thema Journal D und SSD-Laufwerken.
Ja.
Normalerweise lege ich aber Varlog in RAMFS ab, damit mir die Platte nicht totgeschrieben wird. Wie mache ich das unter System D?
Das Journal ist ja im Normalfall unter Run Journal nur. Und das ist ja nur ein TempFS. Ja, also wenn ich jetzt hier ein normales, das ist jetzt das Jesse, das ist das Journal unter Run Journal. Run System D Journal. Das ist nur normales TempFS an der Stelle. Ja. Also das existiert an der Stelle nicht mehr wirklich. Und es verschwindet dann halt auch. Also wenn ich das Mount, Temp, irgendwo in dem Ganzen ist es Run dabei. Insofern ist das System D ja eigentlich fast sogar noch besser für eine SSD, weil wir haben ja ein großes Binärfile nur und das nur relativ regelmäßig geschrieben wird, halt am Stück halt auch. Wenn ich halt ein normales Syslog habe, das halt in vielen kleinen Dateien und immer auf meiner SSD immer kleine Writes halt macht, dann tue ich die Endurance halt von meiner SSD relativ fix halt killen. Ja? Also für normale Platten ist ein klassischer Syslog halt nicht so das Problem, aber für eine SSD ist halt Journal D jetzt schlecht, ja, weil das halt ein großes File halt nur ist. Ja, in dem Falle Binärformat. Und in meinem Arch sieht das hier so aus. Ja, Und das sind halt jetzt so 16 oder 24, 16 MB-Files halt an der Stelle.
Ich hätte da noch eine kurze Frage.
Ja.
Und zwar N-Spawn, inwieweit ist denn das zu vergleichen mit LXC oder OpenVZ?
Letzten Endes ist es nichts, also LXC greift ja letzten Endes auch nur halt auf die Kernel-Schnittstellen, was halt neue Namespaces ist, zurück. Ja? Also es ist letzten Endes eigentlich, LXC und N-Spawn sind zwei verschiedene Frontends, wenn man so will, zu den Kernel-Schnittstellen hinsichtlich Namespaces.
Also im Grunde genommen, SystemD hat wieder was selbst reingebaut, dass SystemD davor stehen kann, sozusagen.
Und ich, weiß nicht, ob man es wirklich 1:1 vergleichen kann halt. Aber es ist halt immer so, ja, also die Entwicklergemeinde, ja, es wurde mir jetzt im Vortrag schon wieder zum Vorwurf gemacht, dass die zu schnell entwickeln, ja. Bei anderen Projekten ist die Entwicklungstempo halt zu langsam. Und entweder ja, sagt man, okay, man bringt sich halt ein, oder ne, also Not-Invented-Here-Syndrom zum Beispiel halt, ich mache es anders, ich mache es besser, ich mache es schneller. Kann man stehen dazu, wie man will. Also, aber auf jeden Fall ist die Entwicklungstempo und die Features, ja, man kann geteilter Meinung dazu sein, aber es gibt halt wirklich einige extrem schicke Dinge dabei.
Okay, ich hätte mal jetzt noch eine Frage. Du hattest ja quasi die entsprechende Koexistenz von Journal-D und Syslog.
Ja.
Erste Frage wäre, benutzt ihr das Journal-D auch quasi in einem größeren Umfang, quasi nur als einzige Logging-Facility? Und die zweite Frage ist, wie oft ist es denn dabei mal zu korrupten Journals gekommen?
Wir sind noch nicht bei so weit. Das heißt also, ich benutze das vielleicht auf privaten Systemen oder weil ich mich für quasi Distributionen, die vielleicht Kunden benutzen, damit befasse. Ich hatte jetzt beim Test, zumindest hier im Jesse, mal den Fall, dass das Journal mir tatsächlich gesagt hat, er war korrupt. Dann habe ich das Kommando nochmal aufgeführt und da war es plötzlich nicht mehr korrupt. Ein bisschen sehr merkwürdig. Ich wollte noch vor uns, weil es mir gerade einfällt, das mit dem Secure Sealing zeigen. Und zwar, genau, kann man also quasi einen Key anlegen. Der wird mit Journal Day, wie heißt es gleich, Setup Keys, wird halt quasi in kryptografischer Key erzeugt und ein geheimer Key, mit dem man quasi die Verifikation dann führen kann. Den sollte man natürlich nicht wie ich hier auf der Maschine speichern, sondern halt offline ausdrucken oder sowas, an die Pinnwand heften. Und dann kann man halt mit Verify Key quasi das Journal prüfen, ob es konsistent halt ist. Und ob es nicht modifiziert worden ist. Ja, schönes Beispiel, es dauert Ewigkeiten. Die Maschine ist erst vor 2 Tagen aufgesetzt. Oder so. Siehst du? Bestes Beispiel. Ja? Also an der Stelle klar, ja, Journal-D ist ganz nett, aber vielleicht hätte ich doch lieber gern meinen normalen Syslog. Ja? Am besten noch remote.
Mit Sys5 init kann ich einem Service-Skript, wenn ich das selber programmiere, auch alternative Optionen verpassen, dass es eben nicht nur Start, Stop, Reload und so weiter kann, sondern irgendwelche...
Weitere Verben werden nicht unterstützt. Da sagt der Herr Pöttering, das muss man über ein externes Skript regeln.
Das heißt, ich darf das Ding duplizieren. Toll, danke.
Ich habe es nicht geschrieben.
Ja, also ich habe 2 Fragen. Die erste war nochmal jetzt hier zu diesem Sealing. Die klassische Methode, um ein unangreifbares Log zu machen, ist ja einfach ein Loghost zu definieren und die Sachen woanders zu schreiben und diesen Rechner halt einfach so aufzustellen, dass ein Angreifer da mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kommt. Wird das dann auch unterstützt?
Ja.
Okay. Die andere Frage ist, es gibt so Befürchtungen, dass SystemD ein Angriff auf das Konzept freier Software ist. Was ist an dieser Befürchtung dran? Also wird es versuchen,
ich nix, die... Ich Angestellter von Red Hat, also...
Ich würde ganz gerne halt das noch verfeinern. Die Befürchtung besteht halt, dass halt bei den GUIs Druck drauf ausgeübt wird, dass die nur noch SystemD basierte Betriebssysteme unterstützen. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass halt BSD oder Solaris plötzlich die GUIs nicht mehr verwenden können. Gibt es da irgendwelche Hinweise oder ist das jetzt aus Ihrer Sicht, die eher serverorientiert zu sein scheint, einfach uninteressant, sich da schlau zu machen?
Was heißt schlau zu machen? Es ist halt für mich an der Stelle vielleicht ungeschickt, dazu Stellung zu beziehen. Ja, ich kann da auch noch vier Augen vielleicht was dazu sagen, aber ich glaube, hier an der Stelle wäre das umgebracht.
Ich würde dann noch eine Frage zulassen und dann beenden wir.
Hier übrigens halt gibt es zwei Konfigurationsfile für Journal, Remote Logging und Upload fürs Journal.
Okay.
Und da mit SSL halt entsprechend das Journal halt irgendwo hinschieben kann.
Vielleicht keine Frage, nochmal eine Antwort auf die Frage Angriff auf freie Software. Ich war doch Vorredner. Die Tendenz gibt es auf jeden Fall dadurch halt aus der kritisierten Featuretis letztendlich. Was angeboten wird, wird auch genutzt, aber es gibt ja durchaus noch den Versuch, Alternativen anzubieten, um halt quasi diesen halbgewalkten, laufenden System-D-Standard zumindest irgendwie noch durch irgendwelche Daemons abzufangen. Und da kann man durchaus versuchen, dort noch auch in Richtung BSD, Solaris, dort noch was zu ziehen.
Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und dem Vortragenden für den wunderbaren Vortrag. Danke.